Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM, guten Morgen. Hier ist der Lokaltermin. Heute am 11. Dezember 2016. Neue Ausgabe. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und Thema ist heute der soziale Wohnbau. Und dazu habe ich eingeladen und haben wir eingeladen. Zwei Gäste, die sich damit sehr gut auskennen. Und ich begrüße bei mir im Studio den Dr. Frank Pinsler von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Ulm, der UWS, und den Andreas Heib von der NUWOG, der Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich würde sagen, damit die Hörer Sie ein klein bisschen besser kennenlernen, stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz vor, dass wir so ein paar Punkte zu Ihnen wissen und natürlich dann auch vielleicht den Bezug. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Also die Stelle, die Sie heute ausfüllen, wie hat es so alles so seinen Anfang genommen? Einfach vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde.
Ja, guten Morgen nochmal. Also mein Name ist Heib. Ich bin bei der NUWOG, darf seit anderthalb Jahren die Geschäfte des Unternehmens leiten, war vorher als Architekt und Stadtplaner in Berlin tätig, bin dann 2003 nach Coburg gegangen, auch ein kommunales Wohnungsunternehmen, habe dort mit Stadtentwicklung betrieben, war Sanierungsträger und habe parallel noch studiert, Immobilienwirtschaft, und bin eben nunmehr seit anderthalb Jahren in Neu-Ulm. Und dort sind, wie in der ganzen Region, eben das Thema Wohnungsbau ein ganz entscheidender Baustein, wie die Stadt zu entwickeln ist.
Mein Name ist Frank Pinsler. Ich bin jetzt schon seit 2008 bei der UWS Geschäftsführer, also auch schon ein paar Jahre. Bin von Beruf Bauingenieur und auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft groß geworden. War zuletzt bei einem großen Immobilienunternehmen davor in Stuttgart auch 10 Jahre gewesen und leite das Unternehmen, die UWS, mit 7000 Wohnungen jetzt schon ein paar Jahre. Mache das sehr gerne und ich denke, die UWS kann dort auch viel zu dem Thema sozialer Wohnungsbau auch beitragen hier in der Stadt.
Mhm. Ich denke, da müssen wir einfach mal erläutern, was ist denn eigentlich der soziale Wohnungsbau, woher kommt das? Und da gibt es ja auch eine geschichtliche Grundlage. Ich glaube, geht bis in die Weimarer Republik zurück. Vielleicht geben wir da ein paar Infos, einfach, dass man ein bisschen besser weiß, was eigentlich der soziale Wohnungsbau ist, wo das herkommt. Und ja.
Viele Wohnungsbauunternehmen kommen aus dieser Zeit, Sie haben das richtig erwähnt, aus der Zeit der Weimarer Republik, wo eine große Wohnungsnot unter der Arbeiterschaft in Deutschland herrschte. Im Übrigen haben auch viele Genossenschaften ihren Ursprung in dieser Zeit. Die UWS ist 1930 gegründet worden, also auch schon etwas älter auch schon geworden und kommt aus dieser Zeit. Und immer, wenn das Thema Wohnungsnot oben stand, ob das in der Weimarer Republik war, ob das in der Nachkriegszeit war, in den Zeiten in den 70er Jahren der großen Wohnungsnot, waren die kommunalen Wohnungsunternehmen gefordert, sich dort zu engagieren, und haben das auch stets getan.
Ja, da kann ich ergänzen, dass die NUWOG, und das ist ein Stück weit ein Gegenprogramm, erst noch gar nicht so alt ist. Die ist 1983 gegründet worden seinerzeit und erst 1992 in die Eigenständigkeit entlassen worden. Und zwar in dem Zusammenhang, als die großen Kasernenareale in Neu-Ulm frei geworden sind. Und das war eigentlich der Startschuss für das kommunale Wohnungsunternehmen. Aber wie Herr Dr. Pinzer schon sagte, die Wurzeln liegen in der Weimarer Republik. Und wenn man das zurückverfolgt, ist das Thema, den Wohnungsdruck, den wir aktuell haben, durchaus mit der damaligen Situation vergleichbar.
Das heißt, der Ansatz war sozial, also letztendlich finanzierbar, auch für ärmere Menschen vor allem, Wohnraum zu schaffen, der eben, knapp ist und deshalb im Übrigen meist Bau oder Bereitstellen von sanierten Räumen. Also wie war da der Ansatz, wie war das Konzept, wie war da die Zielsetzung, als man den sozialen Wohnbau dann in die Wege oder etabliert hat. Wie war da so die Denke, sagen wir mal, dahinter?
Naja, das Grundproblem ist eigentlich ein ähnliches gewesen wie jetzt auch. Es gab den enormen Wohnungsbedarf. Es ging also erstmal ganz um die Anzahl. Also man sagte auch, dass man einen Bedarf hatte quasi zwischen 400 und 800.000. Und da galt es, einen Moment zu finden, das auf breite Schultern zu verteilen und natürlich just denen zu helfen, die aus sich heraus kein Eigentum bilden konnten. Und daraus ist ihnen einmal die Variante der Genossenschaft geworden. Da ist man ja quasi Eigentümer oder Teilhaber in der Genossenschaft oder auch für die Arbeiterschaft entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Es steht heute noch in unserem Gesellschaftsvertrag, dass wir für die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung verantwortlich sind. Das ist gleichsam unser Auftrag. Und so war es auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und die breiten Schichten sind eben halt viele Menschen, die Arbeit haben, auch die, wie der Herr Halb schon sagt, sich nicht selbst Eigentum leisten können. Und das bestimmt unser Handeln schon seit vielen Jahrzehnten. Und da gehört natürlich in erster Linie auch das Bauen von neuen Wohnungen, Bauen von auch bezahlbaren Wohnungen, so wie wir uns heute nennt, im Wesentlichen dazu.
Also Bauen ist ein Element, muss aber nicht zwingend sein. Es geht grundsätzlich ums Bereitstellen von günstigen, bezahlbaren Wohnraum, damit eben alle letztendlich Menschen, auch die es nicht ganz finanziell so dicke haben, sich eine Wohnung leisten können. Das ist die Zielsetzung, das ist der Auftrag. Das ist ja, glaube ich, dann auch gesetzlich geregnet. Da gibt es ja dann wohl gesetzliche Grundlagen. Können Sie dazu noch ein paar Worte irgendwo sagen, wo das niedergeschrieben ist?
Ja, früher gab es das Gemeinnützigkeitsgesetz. Der Halb hat schon gesagt, das ist in den 90er Jahren aufgehoben worden. Aber nichtsdestotrotz fühlen wir uns diesem Gedanken, und ich glaube, das spricht für alle Wohnungsgesellschaften, zumindest hier in Ulm und Neu-Ulm, fühlen wir uns diesem Gedanken nach wie vor verpflichtet, nicht das Renditeinteresse in den Vordergrund zu stellen, sondern eben halt auch für breite Bevölkerungsschichten auch diese Wohnungen zur Verfügung stellen zu können. Wenn Sie die beiden Gesellschaften zusammennehmen, wohnen über 20.000 Menschen bei der NUWOG und bei der UWS.
Es ist in dem Fall eben das Zusammenspiel. Die Gemeinnützigkeit ist ganz klassisch eigentlich auch noch bei den Genossenschaften, die wir ja auch hier in Ulm und Neu-Ulm haben. Und mit den kommunalen Wohnungsunternehmen sind das die, Unternehmen, die sich wirklich bewusst für diesen Anspruch Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten oder auch den sozialen Wohnungsbau, was ein Teil davon ist, eben einsetzen.
Dann ist das ein Thema, glaube ich, sowohl von Bund als auch vom Land. Wie ist das genau aufgeteilt, die Aufgabenteilung? Also es gibt ja eine Bundesbauministerin beispielsweise. Wie ist da ist die Aufgabenteilung? Was ist der Bund zuständig? Was ist das Land? Was machen die Kommunen? Wie ist das organisiert?
Der Bund hatte bis vor vielen Jahren auch noch die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau. Im Rahmen der Föderalismusreform ist das auf die Länder übergegangen. Und die Bundesländer haben das unterschiedlich gehandhabt, haben unterschiedliche Förderprogramme aufgelegt. Da muss man auch von Ulm aus den Blick immer mal nach Bayern schwenken lassen, weil dort hat man das sehr engagiert angegangen. Auch historisch war das schon immer ein besonders gutes Thema in Bayern gewesen. In Baden-Württemberg lag die soziale Wohnraumförderung viele Jahre, Jahrzehnte da nieder, ist erst in den letzten Jahren wieder in Schwung gekommen, sodass auch wir wieder partizipieren können.
Ist denn grundsätzlich dann zwischen den Ländern, Sie sagen im Prinzip, die Situation ist dort oder die Basis ein klein bisschen andere, ist das dann einfach auch, in den einen Bundesländern ist die Situation vielleicht gravierender oder problematischer als in anderen? Ich weiß nicht, ist es im Norden, im Süden, im Westen, im Osten anders? Ist die Basis also für Wohnraum, sozialen Wohnraum in Deutschland insgesamt? Gibt es da ein Gefälle? Gibt es da Unterschiede, wesentliche oder wie ist
naja, das? Es resultiert aus dem Punkt, wo das Bevölkerungswachstum ist. Aber ich möchte noch mal kurz den Ball zurückspielen, Föderalismusreform. Es ist halt, der Bund gibt das Geld den Ländern und es ist bei den Ländern in der Verantwortung, wie sie dieses Geld einsetzen. Es hat zwar prinzipiell eine Zweckbindung, aber nicht die oder die Bundesländer interpretieren das unterschiedlich. Und Bayern ist von sehr stringent immer mit einem Wohnungsbauprogramm unterwegs gewesen und hat immer auch einen Landesanteil, so funktioniert es in der Regel in anderen Bundesländern auch, mit dazugegeben. geben, um dann über die Jahre hinweg eine stabile Förderung zu haben. Das heißt, die Modelle sind auch unterschiedlich. Es gibt Modelle, da wird an für sich die Investition gefördert in Bundesländern, und das bayerische Modell ist in dem Sinne, es wird inzwischen das Subjekt gefördert. Das heißt, der Mieter, der bei uns eine Wohnung bekommt, der erhält quasi eine Subvention auf die Miete, und wir als Unternehmen müssen dafür ein Darlehen nehmen bei der LABO, wie es so schön heißt. Und dieses ist zinsgünstig nicht ganz so vorteilhaft, somit wird das quersubventioniert. Also wir haben in dem Sinne ein Darlehen, was wir etwas teurer bezahlen müssen, und darüber wird dann das Subjekt quasi gefördert. Aber es ist ein fester Rahmen, der funktioniert. Wenn es um das Wachstum der Städte geht, das sind natürlich mitunter, einerseits ist immer ein Thema, wo sind die Arbeitsplätze, und dort ziehen die Menschen hin. Aber es gibt jetzt parallel aktuell vom GdW, das ist der Verband der Wohnungsunternehmen im Bund, eine Untersuchung, da geht es um Schwarmstädte. Das heißt
Schwarmstädte,
genau.
Schwarmstädte, aha, den Begriff
habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Welche Städte haben eine hohe Attraktivität für gewisse Altersgruppen, und in diesen Städten gibt es halt, sage ich mal, in der Regel ein großes Bevölkerungswachstum, und daraus kommt dann wieder natürlich die Konsequenz, wenn wir für alle Wohnraum anbieten wollen in einer Stadt, dass wir just die Gruppe auch stärker unterstützen müssen, die nicht ein so großes Einkommen hat.
Sie haben vorhin einen Begriff geprägt, den ich gar nicht kannte, LABO. Ich habe verstanden, da geht es um Geld und Finanzierung. Was ist denn LABO?
Das ist die Landesbank quasi, die Förderbank in Bayern.
Mhm. In Baden-Württemberg gibt es ein ähnliches,
schätze ich? Ja, in Baden-Württemberg, ist das die L-Bank mit Sitz in Karlsruhe, aber die fangen alle mit L an, weil irgendwas mit Landes- und Förderung zu tun hat. Nein, das ist die L-Bank in Karlsruhe, die diese Aufgabe übernimmt. In Baden-Württemberg ist das Förderprogramm etwas anders gestrickt, also man bekommt ebenfalls ein zinsgünstiges Darlehen, das liegt im Augenblick tatsächlich bei 0% Zinsen und muss dafür allerdings die Miete gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete um ein Drittel herabsetzen. Also wenn Sie sich das mal vorstellen, dass Sie 9 Euro Miete haben im Neubau, ist das im geförderten Wohnungsbau liegt diese bei 6 Euro.
Ist dann die Struktur, also die Finanzierung oder auch die Verbandsorganisation, so wie jetzt hier in Baden-Württemberg und Bayern, bundesweit gültig? Wahrscheinlich schon, oder?
Nein, es gibt Landesverbände, also es gibt den Bayerischen Landesverband, den Baden-Württembergischen Landesverband der Wohnungsunternehmen. Die arbeiten im Übrigen relativ eng zusammen, aber so haben viele Bundesländer eigene Landesverbände. Aber nochmal, um den Blick etwas weiter zu fassen, die Situation ist in der Bundesrepublik unterschiedlich zu betrachten. Also wir haben in Nordostdeutschland andere Probleme als in Nordrhein-Westfalen. Wir haben in den Städten in Berlin, in Hamburg, in München und in Stuttgart auch andere Probleme, als es vielleicht auf der Schwäbischen Alb der Fall ist. Insofern ist eine differenzierte Sichtweise, gerade beim Wohnungsmarkt, der Hype hat das Wort Schwarmstädte erwähnt, das sind letztendlich die Städte, wo die jungen Menschen hinziehen, wo die jungen Menschen studieren, wo die jungen Menschen sich wohlfühlen. Die haben andere Wohnungssituationen, als es auf dem Land der Fall ist.
Was sind dann so die großen Schwarmstädte in Deutschland? Wohin bewegt sich dann genau momentan? Also die Anzahl der Menschen zentral, also sowas wie Berlin, Hauptstädte überwiegend oder...
Es sind zum einen, Schwarmstädte müssen ja nicht nur junge Menschen sein.
Das stimmt, ja.
Also klar, für die jungen Menschen sind es häufig die attraktiven großen Städte, die Städte mit Hochschulen und Universitäten, die Städte, die per se auch eine gewisse Lebensattraktivität haben. Es kann aber genauso gut, verändert sich das, und das ist ganz spannend in der Studie zu sehen, wie stark nehmen die Art des Arbeitsplatzangebot beeinflusst diese Wanderungen, und da ist eben erstaunlich, dass es das nicht das einzige Merkmal ist, was eigentlich die Attraktivität einer Stadt ausmacht. Und dann gibt es natürlich Regionen, die sind für ältere Menschen wieder interessanter wie für jüngere. Auch das ist wahrnehmbar. Nur das Thema ist eben, dass wir feststellen müssen, es gibt einfach Städte, wie Herr Dr. Pinz auch schon sagte, die haben das Thema des Wachstums zu bewältigen, und andere Städte, und das ist in Bayern ja auch so, Und wenn man nach Oberfranken geht, ist man plötzlich in einer Region, wo es viele Städte gibt, die schrumpfen. Aber auch da muss ich ja Wohnraum anbieten, der das Thema der Barrierefreiheit oder das Thema der Ökologie entsprechend hat. Ich kann ja nicht einfach sagen, dort, wo es einen Abfluss von Bevölkerung gibt, investieren wir nicht mehr in die entsprechenden Strukturen. Also insofern sind die Themen sehr unterschiedlich.
Das heißt, es gibt unterschiedliche Bewegungen. Das heißt, Sie sagen zum Beispiel Menschen, die vielleicht vom Osten nach Süden oder nach Deutschland oder vor allem in den Süden irgendwo gehen, um eine Arbeit zu suchen, benötigen Wohnraum. Dann auf der anderen Seite in Ostdeutschland überwiegend leben Menschen, die vielleicht finanziell einfach schwierige Situationen, sagen wir mal, haben, die dort billigen Wohnraum benötigen. Und dann andererseits wieder gibt es Städte wie wahrscheinlich Ulm auch, in denen viele Studenten eine Unterkunft benötigen, die dann aufgrund eben ja von Bildungsmaßnahmen einfach überrannt werden oder zu Schwarmstadt werden. Also es gibt verschiedene Bewegungen, die eben Auslöser dafür sind, dass sozialer Wohnbau oder einfach sozialer Wohnraum notwendig wird.
Genau, und das ist jetzt, also für Ulm zum Beispiel, muss man ja feststellen, da ist die Bevölkerung in den letzten Jahren im Schnitt zwischen 800 und 1000 Einwohner gewachsen. Wenn man jetzt davon sagt, dass ein Drittel im Mietswohnungsbau ein Zuhause findet und wieder davon sagt, dass man eben ein Drittel davon wieder im sozial geförderten Wohnungsbau braucht, dann kommt man da so auf Zahlen zwischen 100 und 150 Einheiten pro Jahr, und das ist eine erhebliche Menge, die man da stemmen muss. Ich denke, auf der Ulmer Seite ist Ulm zweieinhalbfach so groß, ja. Da werden die Zahlen zweieinhalbfach fast sein.
Ulm ist eine Wachstumsstadt, eine ganz klare Wachstumsstadt. Das hängt mit der Arbeitsplatzsituation zusammen, das hängt mit der Universität zusammen, die Leute kommen gerne her, das hängt mit der Lage auch zusammen zwischen den beiden Zentren in Stuttgart und München. Wir haben eine hohe Attraktivität, und eine hohe Attraktivität heißt Zuzug, und das heißt natürlich auch ein hoher Bedarf an Wohnraum. In Ulm werden zurzeit ca. 400 Wohnungen pro Jahr gebaut, neu, 400 pro Jahr neu gebaut. Davon baut die UWS im Übrigen ein Viertel, also wir haben da auch schon einen erheblichen Anteil an dieser Neubaurate, aber das reicht nicht aus. Auch demnächst wird sich der Gemeinderat wieder damit befassen, mit diesem Thema, und bereits in den Vorbereitungen sind Ziele von 700 Einheiten jährlich über die nächsten 5 Jahre diskutiert worden. Das ist sehr ehrgeizig, aber wir werden dieses brauchen, um dieser Wohnungsnachfrage auch gerecht zu werden. Ein weiterer Punkt ist, wenn die Neubaustrecke nach Stuttgart in Betrieb geht, werden wir nochmal einen ganz erheblichen Attraktivitätsschub haben, weil, ich sage das immer ganz flapsig, Ulm bekommt dann sozusagen seinen eigenen Flughafen, weil wir sind dann in 25 Minuten am Stuttgarter Flughafen, in einer halben Stunde im Stuttgarter Zentrum. Insofern werden auch viele Menschen diesen Standort hier wiederum als mit erhöhter Attraktivität wahrnehmen.
Da kann ich vielleicht gerade noch ergänzen. Auch wir waren just vor ein paar Tagen im Aufsichtsrat und haben auch über das Thema Wohnungsbau diskutiert. Es verteilt sich. Das hängt eben von den Förderkonstellationen in Bayern zusammen. Da gibt es diesen sogenannten Wohnungspakt Bayern. Und der sieht eine Förderung vor, im Prinzip für Kommunen, die Wohnungsbau machen. Da gibt es so einen 0% Zinssatz als Motivation und eine 30%ige Förderung. Und da ist die Stadt Neu-Ulm auch schon mit knapp 50 Wohnungen unterwegs, die wir als Dienstleister bauen, und wir haben dann selber ein eigenes Programm noch dazu gestellt, sodass wir jetzt auch das Ziel haben, in den nächsten Jahren, 5 Jahren, 440 Wohnungen zu bauen. Ist auch sehr anspruchsvoll, aber ist eben, sage ich mal, die bewusste Reaktion auf den wachsenden Markt, den wir hier, oder den Bedarf an Wohnraum, den wir hier in der Region haben.
So eine Ermittlung an Wohnbedarf, und Sie machen ja Planung im Voraus, 4-5 Jahre nehme ich an, greift man eben auf die statistischen Daten zurück, die man dann eben hat, und rechnet dann hoch, oder wie kommt man zu solchen Einschätzungen? Man braucht 400 oder wir haben 400 gebaut, man braucht im nächsten Jahr 700. Das sind einfach jetzt, man guckt einfach auf die Bewegung, auf die Statistiken, rechnet dann einfach mal weiter, ne?
Das ist das eine. Man zieht verschiedene Statistiken heran, ja. Statistiken des Landes, auch die Stadt hat eigene Statistiken. Wir haben eigene Voraussagen, aber im Augenblick ist es einfach so, dass wir die Unterdeckung der letzten Jahre einfach nur auffüllen müssen. Also wir haben in den letzten Jahren, möchte fast sagen, in den letzten Jahrzehnten zu wenig gebaut. Das hing auch mit den nicht so guten Förderbedingungen zusammen. Wir haben zu wenig gebaut, und da müssen wir einfach ein Stück nachholen. Wir alle merken, alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, merken, dass der Druck auf den Wohnungsmarkt groß ist. Und wir merken das auch in der Vermietung. Bei uns sind es jetzt ca. 1.800 Menschen, die registriert sind und eine Wohnung suchen. Und um dem gerecht zu werden, hilft einfach nur bauen. Ich sage das dann immer so ein bisschen flapsig, bauen, bauen, bauen. Aber im Augenblick, und das muss man auch sagen, wir würden gern mehr bauen, aber die ganzen Baugebiete, die noch in der Planung sind, die stehen halt noch ein bisschen in der Warteschlange. Insofern warten wir da ein bisschen drauf.
Ich würde sagen, gerade auch über die Baugebiete, wo wie was eigentlich geplant ist und wie man die kommenden Jahre bewältigen will, konkret welche Maßnahmen auch angedacht sind, spielen wir aber erstmal zwischendrin die Musik. Wir haben ja doch schon 18 Minuten gesprochen. Ich habe rausgesucht, wir hören Jean-Michel Jarre aus dem neuen Oxygen 3 Album. Spielen wir den Oxygen Titel Part 8. Hier ist Jean-Michel Jarre. Free FM. Radio Free FM mit dem Lokaltermin heute am Sonntagmorgen und dem Thema Wohnen in der Stadt bzw. sozialer Wohnungsbau. Meine Studiogäste sind Dr. Frank Pinsler von der UWS, Städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Ulm, und Andreas Heib von der NUWOG, der Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm. Ja, wir haben jetzt schon über sozialen Wohnungsbau, über die rechtlichen Bedingungen, über die Konkretisierung ein bisschen erfahren. Wir haben auch gelernt, dass es in Ulm und Neu-Ulm eigentlich die Situation gibt, dass wir zu wenig soziale Wohnungen haben. Und wir haben von der Pause gesprochen, dass für die kommenden Jahre erheblicher Zuwachs geplant ist oder etliche Bauvorhaben geplant sind oder auch schon in der Konkretisierung sind. Ich denke, vielleicht geben wir einfach mal einen kurzen Ausblick, wo geht's hin oder beziehungsweise wo sind gerade eigentlich die Flächen, wo gebaut wird, wo entstehen neue soziale Wohnungen, wo sind die Schwerpunkte in Ulm, Neu-Ulm, wo sich eben, sage ich mal, bautechnisch oder auch in Bezug eben auf Wohnraumbeschaffung gerade was bewegt und tun wird. Der mag anfangen.
Also in Ulm gibt es natürlich mehrere Baugebiete. Das, ich denke, aktuell bekannteste ist der Lettenwald. 500 Menschen werden dort in wenigen Jahren wohnen. Dort engagiert sich die UWS auch. Wir bauen dort insgesamt 100 Wohnungen. Und für uns ist es immer wichtig, dass wir die soziale Mischung in den Quartieren unterstützen. Deswegen, alle Neubauvorhaben werden von uns mit 1/3 geförderten Wohnungen und 2/3 freifinanzierten Wohnungen gebaut. Freifinanziert heißt bei uns, der Mittelwert des Ulmer Mietspiegels ist für uns maßgeblich und die geförderten Wohnungen kosten dann ca. 6 Euro, 6,50 Euro für die Mieter, die einen Wohnberechtigungsschein haben und diese Wohnungen beziehen können. Andere Baugebiete, auf die wir auch schon ehrlicherweise länger warten, sind natürlich in der Pipeline. Dazu gehört insbesondere der Egginger Weg, der jetzt aufgrund des Straßenbahnneubaus ein Stück weit zurückgestellt worden ist. Dazu gehört auch der Safranberg, an dem wir uns beteiligen werden, möchten. Dazu gehört das Dichterviertel in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und natürlich als ganz großes Perspektivprojekt die Hindenburg-Kaserne. Dort ist gerade der städtebauliche Wettbewerb abgeschlossen worden. Es gibt eine Entwicklung, es gibt eine Entscheidung dazu, und am Ende sollen dort über 900 Wohnungen gebaut werden. Ich gehe sicher davon aus, dass die UWS dort einen wesentlichen Anteil dazu beitragen wird.
Das heißt, dort haben wir nicht einen Neubau, sondern einen Umbau, und ich glaube, sozialer Wohnungsbau, habe ich gelesen, hatte auch immer was ein bisschen zu tun mit Wohnraum im Sinne von Umweltschonend, im Sinne von energiesparend, also irgendwie zu schaffen. Das wird irgendwie auch immer gerne in Verbindung gesehen, habe ich gelesen, dass wenn man renoviert eben schaut, dass man an der Stelle dann auch umweltgerecht oder energieeffizient irgendwann dann umbaut und macht. Das sieht man irgendwie auch immer in Verbindung, habe ich gelesen.
Der Neubau ist natürlich der Teil, wo neue Wohnungen geschaffen werden, aber wir haben natürlich auch beide Unternehmen haben sehr große Bestände in den Städten in Neu-Ulm und in Ulm. Mhm. Und es ist eine unserer vordringlichen Aufgaben, diese Bestände zeitgemäß zu erhalten, diese energetisch auf einen neuen Standard zu bringen, diese auch schlichtweg zu modernisieren. Das ist eine Aufgabe, die kostet die UWS pro Jahr 15 Millionen Euro, die wir investieren. Und es ist dabei Aufgabe, natürlich die Mieten für diese Wohnungen nicht ins Unermessliche ansteigen zu lassen. Man kennt das ja aus so Berichten aus der Zeitung, wo dann so modernisiert wird, dass natürlich die Mieter verdrängt werden. Das passiert bei uns nicht. Bei uns können alle Mieter da bleiben, weil sie hinterher auch die Miete bezahlen können in diesen modernisierten Wohnungen, die, wenn man sie sich anschaut, nahezu Neubaustandard haben. Und auch das, denke ich, ist ein wichtiger Beitrag, dass die Mieterinnen und Mieter in ihren Quartieren bleiben können, dass sie dort bleiben können, wo sie zu Hause sind, wo sie wohnen und wo sie ihren Mittelpunkt haben. Mhm.
Ja, das gilt im Wesentlichen auch für die NUWOG. Wir haben auch ein Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm, um die entsprechenden Qualitäten in den Liegenschaften zu erhalten und zu erreichen und geben da auch nicht alles das, was eine Mieterhöhung im Rahmen der Modernisierung zulässt, weiter, um die entsprechenden sozialen Strukturen oder Nachbarschaften auch weiter bestehen zu lassen. Maßgeblich aber, das ist das Thema auch für uns, ist es eben der Neubau. Wir haben aktuell 1300 Vormerkungen. 1300 bei einer Fluktuation von 160 und 170 Wohnungen pro Jahr. Das heißt, die konstruktive Lösung kann nur sein, neuen Wohnraum zu schaffen, um annähernd den Bedarf zu befriedigen. Und wir sind aktuell mit einer Maßnahme für die Stadt, die die Stadt macht, mit 36 Wohneinheiten am Münsterblick im Bauen. Dort ist der Rohbau fast abgeschlossen und im Vorfeld sind wir nochmal mit 31, Elefantensiedlung am Vorwerk sind wir nochmal mit 31 Wohnungen gerade im fast, oder werden wir im Februar mit dem Rohbau fertig sein. Das sind 67 Wohnungen. Des Weiteren planen wir aktuell oder haben die Aufträge für Planungen vergeben von insgesamt gut 190 Wohnungen. Dort ist zum einen das Gebiet am Ulmer Hofgut zu nennen. Dort werden wir zum einen für die Stadt auch wieder als Dienstleister auftreten, werden eigene Wohnungen bauen und einmal im sozialen Bereich und auch als Bauträgermaßnahme, um eine gewisse Durchmischung und Stabilität in einem Quartier zu erreichen. Das werden gut 80 Wohnungen sein. Und des Weiteren sind wir mit einem Wettbewerb, der letztens auch entschieden wurde, auch am Münsterblick nochmal unterwegs. Auch da sind es 70 Wohnungen, die wir bauen werden. Und auch da wieder mit einer Mischung von sozialen und frei finanzierten Wohnungsbau und sind in Konzeptstudien in Weile Nord unterwegs, auch wieder um die 50 Wohnungen, und haben quasi, weil wir das Thema, wie Herr Dr. Pinzer schon sagte, es geht um das Bauland als solches, also wir müssen vorausschauend uns in die Prozesse mit einbringen, und da gibt es einmal die Ulmer Riedteile, also dort können und sollen wir auch um die 100 Wohnungen in einem ganzen Quartier, was dort entstehen, im Bereich des sozialen Wohnungsbaus einbringen. Aber da muss auch jetzt erstmal das Bauland im entsprechenden Verfahren geschaffen werden. Oder eine andere Thematik, wo wir unterwegs sind, das ist im Vorfeld. Dort konnten wir zusammen mit der Stadt an einem Europan-Wettbewerb mit jetzt teilnehmen, den wir nächstes Jahr aufgleisen. Und da geht es darum, dieses Quartier mit innerstädtischen Qualitäten weiterzuentwickeln. Das heißt, uns sind sowohl die Freianlagen, sowohl die Mischung, also eben nicht eine reine Wohn- oder gar Schlafstadt wichtig, sondern auch die sozialen, die kulturellen und auch das Arbeiten im Sinne von Dienstleistungen wichtig. Und das sind aber Projekte, wo wir quasi vorausschauen, uns darum kümmern, Bauland für Maßnahmen für uns zu generieren.
Gibt es denn eigentlich noch genügend Bauland? Jetzt rechnen wir einfach mal hoch, es wird immer irgendwo mehr Fläche dann benötigt. Kann man dieses, ich meine, irgendwo wird es wahrscheinlich auch ein Limit geben. Einmal, ich weiß nicht, es wird auch nicht unendlich Wachstum geben in die Schwarmstädte oder jetzt in konkret eine Stadt wie Ulm. Wie ist da eigentlich die Vision? 10 Jahren oder weiß man einfach überhaupt nicht, kann man soweit noch gar nicht denken, und vor allem, ja, man guckt 5 Jahre und soweit geht die Planung und dann einfach mal die Konkretisierung dann auch über.
Nein, natürlich, man schaut natürlich weiter voraus, aber es ist natürlich allen klar, dass Bauland nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen wird und auch nicht so viel da sein wird, um diese Anforderungen, die jetzt auf uns zukommen, befriedigen zu können. Daher ist das Thema Innenentwicklung, Nachverdichtung, ein sehr virulentes Thema. Wir werden viele neue Wohnungen in der Innenentwicklung bauen müssen. Die ist aus der Erfahrung aller natürlich immer mit Konflikten beladen. Also natürlich wollen die Nachbarn nicht unbedingt, dass jetzt ein neues Gebäude vor der eigenen Nase gebaut wird. Diese Konflikte muss man austragen, man muss das diskutieren, man muss die Menschen versuchen mitzunehmen. Wir haben gerade ein solches Projekt in Wieblingen begonnen. Das sind sehr langfristige langfristige Prozesse und natürlich auch politische Prozesse. Aber wir werden nicht darum kommen, in der Innenentwicklung zu arbeiten. Wir haben derzeit ein Projekt hier in der Innenstadt, in der Keplerstraße. Das ist kurz vor der Fertigstellung. Auch eine ehemalige Werbekonversion in der Innenentwicklung. Und auch gemeinsam mit der Ulmer Heimstätte entwickeln wir ein Projekt in der Oststadt, in der Bachstraße, in der Wichernstraße. Dort auch für ca. 70 Einheiten in der Innenentwicklung, obwohl dort die Nachbarschaft nicht so kritisch ist. Aber wir werden über die Entwicklung von innerstädtischen Flächen nicht umhinkommen, um die Nachfrage stellen zu können.
Ich glaube, ein Ansatz ist ja auch, dass man dann zunehmend in die Höhe geht. Sie haben den Begriff mit der Nachverdichtung angesprochen. Also einmal Platz irgendwo, der noch da ist, ausnutzt. Und zum anderen immer, glaube ich, etwas höher, einfach in die Höhe zu gehen. Siehe Lettenwelt, das sind ja auch sehr, sehr viele höhere Blöcke, die da errichtet werden. Ist das so eigentlich dann das Konzept, Fläche zu sparen und dann mehr in die Höhe zu gehen, oder?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich ist die Höhe eins. Wir werden auch nicht die vielen Freiflächen mehr in der Zukunft haben. Das ist auch das Bauministerium in Berlin hat das auch erkannt. Das hat jetzt ein neues Planungsrecht entwickelt, das urbane Mischgebiet. Dort wird es leichter möglich sein, auch bei höheren Lärmbelastungen Wohnungen zu bauen in Zukunft. Wir haben solche Projekte auch in der Entwicklung der Söflinger Straße in einer unmittelbaren gewerblichen Umgebung, in einem sehr eng bebauten Teil der Ulmer Weststadt. Auch dort werden wir nicht umhin kommen, weiter Wohnungen zu bauen und wir werden das in Zukunft auch noch forcieren müssen. Wir werden auch die Diskussion mit der Nachbarschaft intensiver austragen müssen.
Gerade weil Sie ja das auch sagen, ich glaube bei diesen ganzen Überlegungen, bei dieser Konzeption, wo kann man bauen, ist ja auch immer einfach so ein bisschen das Umfeld relevant. Es gibt ja bestimmte Bereiche, ich glaube Wiblingen war zum Beispiel mal so ein bisschen zum Brennviertel, wo man sagen kann, man muss Obacht geben, dass man einfach nicht mit bestimmten Gruppen oder Schichten irgendwo Brennpunkte oder Spannungspunkte erzeugt. Das heißt, muss man da bei der Konzeption, wenn man baut, auch einfach immer das Umfeld angucken. Ist das jetzt ein Gebiet, in dem schwerpunktmäßig jetzt mal sehr, sehr viele wohlhabende Menschen vielleicht sind und auf einem anderen Gebiet irgendwo vielleicht weniger, dass es da Spannung gibt? Also das ist sicherlich doch bei der Konzeption auch immer ein Punkt, dass das soziale Gefälle irgendwo dass es ausgewogen irgendwo sein muss, dass man nicht Spannungsgebiete irgendwo erzeugt.
Ja, es ist, sage ich mal, als kommunale Unternehmen, die einen hohen Wohnungsbestand haben, ist man logischerweise auch in der Verantwortung, sich zu überlegen, wie stabil sind meine Nachbarschaften, wie ausgewogen sind sie. Und da stehen wir beide in der Verantwortung, natürlich die Stadt so weiterzuentwickeln, zu ergänzen, dass natürlich das in einem stabilen Niveau bleibt. Und ich denke, da hat man aus den Phasen des Zuzugs, zum Teil auch aus den osteuropäischen Ländern, sehr viel gelernt, dass man das viel bewusster angeht. Und insofern ist es ein grundsätzliches Thema, das gleich im Auge zu behalten. Und ein im Innenbereich weiterzuentwickeln, ist ja auch eine Reaktion nicht nur auf das Baulandthema, sondern auch darauf eine Reaktion, dass das Bauen grundsätzlich ja durch verschiedenste Verordnungen, Ergänzungen, Energiestandards, technische Standards immer, sage ich mal, anspruchsvoller geworden ist und somit natürlich auch die zweite Front entsteht, zu sagen, sich zu überlegen, wie kann ich günstig bauen? Ja, wir haben das Thema, ich verkürze das immer so kurz einfach zu sagen, wenn ich eine Wohnung bauen will, dann gebe ich erst schon mal 25.000 Euro fürs Grundstück aus. Wenn ich dann noch eine Tiefgarage und Stellplatz bauen muss, nochmal 25.000 und eigentlich das Thema Wohnen als solches habe ich noch gar nicht, sage ich mal, betriebswirtschaftlich finanziell angegangen. Und da kommen eben auch die Themen zu sagen, wo kann man Standards angemessen, sage ich mal, so interpretieren, dass der Wohnraum eben nicht unbedingt immer weiter teurer wird, weil das ist durchaus ein Thema.
Kommen wir vielleicht mal zur Definition. Wie muss denn jetzt so eine sozialverträgliche oder so ein sozialer Wohnraum bezüglich Größe, Ausstattung, welche Merkmale muss denn der erfüllen? Da gibt es ja bestimmt auch irgendwo Anforderungen, Mindestanforderungen. Ich könnte mir vorstellen, was Größe, was Fläche angeht, je nachdem, wie viele Menschen einziehen sollen. Gibt es da sicherlich dann wahrscheinlich nach Land, nach Bundesland oder vielleicht sogar Kommune unterschiedliche Vorgaben, was erfüllt sein muss? Also welche Kriterien muss eine Wohnung erfüllen, um eben als sozialverträgliche Wohnung dann eben eingesetzt oder verwendet angeboten werden zu können?
In Baden-Württemberg gibt es ganz klare Vorschriften dazu und für jemanden, der einen Wohnberechtigungsschein beantragt und eine solche Wohnung dann auch beziehen kann, ist es so, dass für eine Person maximal 45 Quadratmeter, für zwei Personen 60 Quadratmeter und für drei Personen 75 Quadratmeter vorgesehen sind. Mhm. Sie dürfen das im Einzelfall um 5% überschreiten und wenn Sie barrierefrei bauen, dürfen Sie das um 15 Quadratmeter überschreiten. Das sind so die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Das können wir gut darstellen. Das funktioniert auch gut mit den Bestandswohnungen. Im Neubau ist das immer schon eine Herausforderung, solch kompakte Wohnungen zu bauen, weil natürlich alle Anforderungen, wie der Herr Heipel ja auch schon genannt hat, diese dann auf diesen Flächen unterzubringen, mit den Qualitäten unterzubringen, wird dann schon sportlich, aber wir kriegen das jedes Mal noch hin. Aber das sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die zum Thema geförderte Wohnung und wer darf welche Wohnung in welcher Größe beziehen in Baden-Württemberg, die Regel sind.
Ist das in Bayern ähnlich, dann nehme ich an?
Genau, in Bayern gibt es auch die entsprechende Verordnung dazu. Da geht es über Zimmeranzahl und Quadratmeter. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Und man hat aber jetzt bewusst sich eigentlich zum Thema gemacht, in Modellbauvorhaben zu sagen, ist es nicht möglich, auch unter die Zahlen zu kommen, unter die Flächen zu kommen, weil im Prinzip muss jeder ja nachher den Quadratmeter bezahlen. Das heißt, je effizienter, je geschickter der Wohnungsgrundriss aufgebaut ist, umso eher ist das Potenzial auch da, die Miete absolut zu senken. Das läuft dem natürlich wieder zuwider, barrierefrei zum Beispiel zu sein, was einen relativ großen Flächeneintrag bedeutet.
Und also generell, wir hatten vorhin gesagt, in Bayern sind die Rahmenbedingungen ein bisschen anders als in Baden-Württemberg. Die Förderung in Bayern ist, glaube ich, ein bisschen anders. Das heißt, wenn jetzt jemand in Ulm, oder Neu-Ulm eine Wohnung sucht, könnten theoretisch Leute auch sagen, ich finde in Ulm gerade keine Wohnung, ich gehe nach Bayern und dort sind die Bedingungen irgendwie anders oder umgekehrt. Ist das irgendwie auch ein Punkt oder ist es eigentlich, nein, das ist, geht eher nicht. Also wenn jemand hier eine Wohnung sucht und der beantragt in Baden-Württemberg, dann kann er nicht wegen Nichtverfügbarkeit sagen, ich gehe nach Bayern, oder?
Also wenn jemand eine geförderte Wohnung sucht und das, er kann natürlich auch nach Bayern gehen, aber wenn jemand in Baden-Württemberg eine oder bei uns eine Wohnung sucht, muss er seinen Hauptwohnsitz hier haben oder seinen Arbeitsplatz hier haben. Ich denke, das ist in Neu-Ulm nicht anders. Sodass dort der Transfer nicht über die Landesgrenzen hinweg stattfindet. Aber so ein Wohnberechtigungsschein, wenn Sie den einmal beantragen, dann ist der ein Jahr gültig und der ist auch in ganz Baden-Württemberg gültig.
Ah ja. Mhm. Ja, das bezieht sich in Neu-Ulm genauso. Wobei natürlich, wenn jemand zuzieht oder sich verändert, da das System natürlich offen ist. Das heißt, im geförderten Wohnungsbau bezieht sich es halt dann eher auf die Neu-Ulmer Seite. Im freifinanzierten oder Bauträgergeschäft kann man schon feststellen, dass da eigentlich die Bundeslandgrenze keine Relevanz spielt.
Okay. Wie arbeiten Sie dann im Tagtäglichen miteinander oder stimmen Sie sich da miteinander ab, auch in Bezug auf, ich weiß nicht, Bauvorhaben oder Planungen? Oder gibt es da jetzt zwischen Ihnen dann auch tagtäglich irgendeine Kommunikation, wo Sie sich irgendwie austauschen, unterstützen können oder irgendwie in einer Form voneinander profitieren?
Nein, das dürfen Sie natürlich nicht überschätzen. Das hängt einfach damit zusammen, dass die UWS sich allein auf das Stadtgebiet Ulm beschränkt und die NUWOG auf der bayerischen Seite aktiv ist und so wie wir uns im Tagesgeschäft nahezu gar nicht berühren. Es gibt natürlich einen Austausch über einzelne Projekte. Wir treffen uns auch gelegentlich mal zum Erfahrungsaustausch. Also den gibt es schon, aber Sie dürfen ihn jetzt nicht so intensiv vorstellen, wie Sie es erwähnt haben.
Und Sie berichten ja, glaube ich, auch dem Ulmer Gemeinderat und Sie wahrscheinlich dann dem Neu-Ulmer Gemeinderat.
Ganz genau. Das ist einfach, kommt daher, wer ist der Gesellschafter, wer hat die Einlage erbracht und dem gegenüber wird berichtet. Und das ist natürlich ganz klassisch, einmal die Stadt Ulm und einmal die Stadt Neu-Ulm.
Ich denke, wir spielen mal wieder Musik. Wir haben schon wieder 18 Minuten knapp gespielt. Ich habe wieder was ausgesucht. Und zwar habe ich diesmal ausgesucht Noel Gallagher mit der Ballad of the Mighty. Hier ist Noel Gallagher. Free FM. Radio Free FM, Lokaltermin heute Vormittag am Sonntag, den 3. Advent, den 11. Dezember 2016. Mit den Studiogästen Dr. Frank Pinsler von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Ulm, UWS. und Andreas Heib von der Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu Ulm, der NUWOG. Ja, wir haben ein klein bisschen konkreter nun schon über die Situation oder beziehungsweise über Bauvorhaben in Ulm und Neu-Ulm gesprochen. Wobei mir fällt da gerade ein, Herr Heib, ich glaube, die Ihre Gesellschaft, die NUWOG, ist ja nicht nur von den Stadtbereich Neu-Ulm sogar, sondern auch für um Neu-Ulm herum sozusagen bautechnisch zuständig. Habe ich das richtig gelesen, dass bei Ihnen das Einzugsgebiet noch ein bisschen größer ist, also nicht nur die Stadt?
Wir sind aktuell ganz klassisch, die NUWOG Unternehmensgruppe ist ein Unternehmen von der Stadt Neu-Ulm. Mhm. Und die Überlegung ist einfach aufgrund dieser vielen hohen Anzahl von Vormerkungen, die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus auf mehrere Schultern zu verteilen. Und in diesem Sinne ist man im Landkreis, hat man angeboten zu sagen, eine Lösung zu finden, um auch Kommunen oder Gemeinden, die im Landkreis bauen möchten, Unterstützung anzubieten. Und für diese Gemeinden ist man in der Vorbereitung, eine, ich nenne es jetzt mal NUWOG Land, zu prüfen, sodass die jeweiligen Gemeinden als Projektgemeinden mithilfe dieser NUWOG Land dann sozialen oder auch frei finanzierten oder thematischen Wohnungsbau umsetzen können. Und wir würden von der NUWOG Stadt aus als Dienstleister auf Basis von Geschäftsbesorgung quasi das Know-how liefern. Und das Ziel eben, wie gesagt, ist eigentlich, den Wohnungsdruck bewusster oder die auf breite Schultern zu verteilen und den Gemeinden, die selber jetzt nicht eigene Bau- oder Hochbauabteilungen zu haben, zu unterstützen.
Wie ist das in Ulm? Da haben wir im Prinzip auch nur, oder Sie haben nur Stadtgebiet so als Wohnfläche, beziehungsweise als betreuende, soll ich sagen, Gegend,
ja,
oder?
Ja, die ist ja auch groß genug, die Stadtfläche. Also Ulm ist ja auch im Gegensatz zu Neu-Ulm eine kreisfreie Stadt. Mhm. Deswegen kommt das aus der Historie auch so. Für uns ist das Stadtgebiet unsere Aktionsfläche. Es bestehen auch keine Bestrebungen, das in den Landkreis hinein auszuweiten. Mhm. Deswegen, das Stadtgebiet ist für uns maßgeblich, aber wie gesagt, auch genug Wirkungsfläche in der Stadt Ulm.
Vielleicht die Frage, was gehört noch alles zum Stadtgebiet? Also gehört jetzt sowas aus, wie Köpplingen, Einsingen, die können nicht mehr zur Fläche?
Ja,
wo ist da die Grenze? Also,
was nein, also das ist auch ganz über die formalen Stadtgrenzen festgelegt. Da gehört natürlich Einsingen dazu, da gehört auch Junging, Leer und die anderen Ortschaften gehören da auch mit dazu. Wobei man natürlich sagen muss, dass die UWS in diesen Ortschaften eher kaum bis gar nicht aktiv ist, weil wir auch historisch bedingt natürlich viel in der Stadtmitte und in den Siedlungsgebieten, in den Stadtteilen unterwegs sind. Böfingen, Wiebling, Meselsberg und natürlich auch in der Weststadt und in der Stadtmitte. Dort haben wir die größten Bestände.
Mhm. Kommen wir vielleicht mal zu der Frage, die natürlich für viele Mieter von Relevanz ist, nämlich die Frage bei so einem sozialen Wohnraum, was eigentlich da an Mietpreisen heute an Vorgaben sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg gegeben ist. Wie ist denn da momentan, was kostet denn momentan so eine soziale Wohnung und was darf sie maximal kosten?
Ja, diese gesetzlichen Vorgaben sind das eine, aber es ist wichtig, dass wir in unseren Wohnungsbeständen Mieten haben, die diesen Vorgaben auch entsprechen, einer Neubauwohnung entsprechen würden. Wir haben das mal ausgerechnet. Bei der UWS ist es so, dass wir im Durchschnitt mit unserer Miete von 5,43 Euro pro Quadratmeter ein Viertel unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Und ich denke, das kann sich sehen lassen und damit brauchen wir auch keinen Vergleich zu scheuen. Und es ist dabei unabhängig, ob diese Wohnung einen Förderstatus hat oder ob sie ihn nicht mehr hat. Wichtig ist auch für uns, dass die Mieter, die dort einziehen, die Wohnung bezahlen können und nicht welchen Förderstatus sie hat.
Einfach nochmal so als Hausnummer, weil es hier auch hier bei den Zahlen mit 5,43 auch steht. Wie viele aktuell gibt es dann momentan in Ulm? Also wie viel quasi gibt es derzeit, wenn jetzt jemand einen Mietschein hat, an Wohnungen, die verfügbar wären aktuell?
Also wir haben in unserem gesamten Wohnungsbestand ist es circa ein Viertel aller Wohnungen, die diesen Förderstatus haben. Allerdings liegt die Miete der nicht geförderten Wohnung nur 50 Cent über diesen geförderten Wohnungen. Insofern ist der Unterschied nicht so groß. Mhm. Wir haben auch viele Mieter mit Wohnberechtigungsschein, die in frei finanzierte Wohnungen einziehen können, weil einfach schlicht die Miete in diesem Bereich liegt, den zum Beispiel auch das Jobcenter übernimmt.
Mhm. Das vielleicht gerade ergänzend sozusagen, also von unseren 2260 Wohnungen sind 730 gebunden. Und das Prinzip eben, sage ich mal, ist ja in Bayern ein anderes. Also es wird das Subjekt gefördert, das heißt ausgehend von einer marktüblichen Miete, die, sage ich, wir jetzt ansetzen unter dem aktuellen Mietspiegel, wird dann die jeweilige Person um 1, 2 oder 3 Euro quasi erhält einen Nachlass auf die Miete. Das heißt, wenn es jetzt ein Neubau ist mit dem größten Wohnungsberechtigungsschein, so heißt es in Bayern, wäre dann eine Neubauwohnung für 5,50 Euro zu mieten. Unsere Durchschnittsmiete, auch über alle Liegenschaften hinweg, liegt bei 5,90 Euro, ist ein bisschen höher, was vielleicht damit zusammenhängt, dass unser Wohnungsbestand generell etwas jünger ist, weil wir, wie gesagt, ja erst seit 92 aktiv als eigene Gesellschaft auftreten.
Mhm. Und das gibt dann, also je nach Anzahl der Leute, die in so einer Wohnung dann wohnen, ja, glaube ich, dann, was die die Mietobergrenze angeht, auch noch Vorgaben. Ne? Also wohnen 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder wie viele Leute drin, dann gibt es da auch, glaube ich, ein Limit, oder?
Also ja, beziehungsweise man muss unterscheiden, das, was quasi wir als Anbieter haben und wie das Wohngeld berechnet wird, was quasi daraus resultiert. Und das ist personenabhängig. Mhm. Und wir müssen halt gucken, dass uns das nicht passiert, aber es passt für uns in Neu-Ulm zu sagen, dass wir einen Wohngeldstatus haben, der nicht auf unsere aktuellen Wohnungen passt. Also da die sind konkurrent, also das, was man an der Wohngeld berechnet kriegt, das können wir auch mit entsprechenden Wohnungen quasi am Markt anbieten. Es gibt durchaus Städte, wo das auseinanderfällt. Also da ist das Wohngeld geringer, der könnte sich damit nicht eine entsprechende Wohnung, die quasi gefördert ist im Neubau, dann damit leisten. Und das ist natürlich sehr prekär, weil der Betroffene muss das Geld dann eigentlich von seinem normalen Lebensunterhalt mit abzweigen.
Wie stehen denn Ulm und Neu-Ulm im Vergleich zum jeweiligen Bundesland in Bezug auf sozialen Wohnungsbau, auf Wohnungsgesamtbestand dann oder eben verfügbare Wohnungen? Also wenn ich die Zahlen, die ich hier vor mir sehe, richtig sehe, liegt Ulm, steht hier, der Anzahl der geförderten Wohneinheiten in Ulm liegt derzeit bei 3,3%, der Landesdurchschnitt liegt bei 1,5%. Also lese ich das richtig, verstehe ich es richtig, dass Ulm eigentlich von der Situation, auch wenn wir nach wie vor eine prekäre Situation haben, dass viele Menschen eine Wohnung suchen, aber insgesamt sogar besser dastehen als im Land.
Also ja, das ist richtig, das ist tatsächlich so. Wenn man in andere Städte des Landes schaut, ist der Anteil der geförderten Wohnungen niedriger. Es ist auch so, dass der Anteil der Wohnungen, die in kommunaler Hand, sprich bei kommunalen Gesellschaften sind, niedriger ist. Wenn Sie davon ausgehen, in Ulm gibt es ca. 60.000 Wohnungen, davon hat die UWS 7.000. Also wir haben einen Wohnungsbestand, der 12% der Gesamtwohnungen entspricht. In Stuttgart ist das zum Beispiel nur die Hälfte. Und da kann man natürlich ermessen, welchen Einfluss und welche Verantwortung die UWS natürlich auch in diesem Bereich hat.
Ja, das denke ich generell zu sagen, dass beide Unternehmen da sehr aktiv, sage ich mal, für beide Städte unterwegs sind. Was die NUWOG eben auch macht und ganz bewusst, das muss man auch sagen, die Vorgänger von mir auch immer das Thema des Wohnungsneubaus gepflegt haben seinerzeit, selbst in Phasen, wo der Wohnungsdruck gar nicht so hoch war. Und eben bewusst das Thema aufgenommen hat, eben mit dem Anspruch an Architektur und Stadtplanung, also Identität in Neu-Ulm zu schaffen, natürlich gleichzeitig das Soziale, das Ökologische im Blick zu behalten, die Nachhaltigkeit und trotzdem zu schauen, weil dieser Aufgabe müssen wir uns als Unternehmen natürlich alle stellen. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, wir müssen eine saubere betriebswirtschaftliche Abbildung unserer Vermietungsprozesse und Investitionen leisten. Und das ist, denke ich, in den letzten Jahren auch mit dem Wegfall der Gemeinnützigkeit generell ein Thema geworden. Und ich glaube, da haben sich die kommunalen Unternehmen durchaus sehr gut inzwischen platziert.
Ein Punkt, das wahrscheinlich viele Menschen gerade so, wenn man jetzt unsere Sendung hört, irgendwie auch bewegt oder vielleicht die Frage stellen wollten, wie ist denn das, wir haben im letzten Jahr ungeplant, wahrscheinlich auch hier Ulm, Neu-Ulm, viele Menschen zu uns, die also Flüchtlingsstatus haben oder als Flüchtlinge gekommen sind. Kann man aus Ihrer Sicht oder kann man dort auch kurzfristig Wohnraum bereitstellen? Denn diese Menschen brauchen ja auch Unterkünfte. Ich weiß, in Böfingen wird aktuell zum Beispiel gerade auch was gebaut, eine Unterkunft oder werden Unterkünfte gebaut. Wie reagieren Ihre Gesellschaften jetzt auf diese Situation, die ja eigentlich ungeplant ist und wahrscheinlich eben ungeplant kurzfristig ein hoher Mehrbedarf irgendwo entsteht?
Ja, wir müssen unterscheiden. Das eine Thema ist die Erst- und die Anschlussunterbringung, die vorrangig natürlich durch die Kommunen oder durch das Land dann auch vorgenommen wird. Aber es ist natürlich und es wird unsere Aufgabe sein, sein, die Menschen, die bei uns bleiben, auch mit ihren Familien, in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Und es gibt für die Integration gibt es drei wichtige Punkte. Das eine ist die Sprache, das andere ist eine Arbeit oder eine Ausbildung und das dritte ist schlichtweg eine Wohnung. Insofern ist diese Aufgabe bei uns angekommen. Die UWS hat mit ihrem ersten Bauvorhaben in der Moltkestraße 20 in der Ulmer Weststadt auch Wohnungen für die Anschlussunterbringung jetzt gebaut. Dort wollen wir tatsächlich am Ort, an einem hochintegrierten Standort, die Menschen in die Stadtgesellschaft integrieren. Aber das wird eine Aufgabe sein, die uns auch in der Zukunft in Anspruch nehmen wird. Wir kennen das allerdings auch schon aus früheren Jahren. Also wir hatten die 90er Jahre, wo die große Aussiedler, Menschen zu uns kamen. Auch die haben wir damals in die Stadtgesellschaft integriert. Wir können sogar noch weiter zurückschauen. Selbst nach dem Krieg ist es den Gesellschaften gelungen. Und da hat die UWS auch eine große Aufgabe übernommen, nach dem Krieg Flüchtlinge aufzunehmen, Wohnungen für die Flüchtlinge zu bauen und diese dann auch zu integrieren.
Mhm. Vielleicht ein Punkt, der schon vorher mal genannt wurde von Ihnen, war dieses Programm preisgünstiger Wohnraum zur Miete, den die Stadt Ulm beschlossen hat. Ich nehme an, ich glaube, der Gemeinderat. Was ist jetzt dort genau dahinter zu verstehen? Also was ist da in diesem Plan?
Also der Gemeinderat wird im nächsten Frühjahr, ich denke im März, nochmal in die Wohnungsbaudebatte einsteigen und zwar massiv einsteigen. Dort wird dieses Thema preisgünstiger Wohnraum erneut diskutiert werden. Die Fördersituation in Baden-Württemberg ist leider so, dass die Menschen, die sehr, sehr wenig Geld haben, einen Wohnberechtigungsschein bekommen und die Menschen, die in Arbeit sind, in prekären Arbeitsverhältnissen sind, alleinerziehend sind, alleine mit Teilzeitbeschäftigungen sind, die fallen oftmals aus diesem Fördersystem heraus, sodass wir auch die Möglichkeit schaffen können, Menschen mit geringem Einkommen mit preiswerterem Wohnraum zu versorgen, weil diese sich nicht am freien Wohnungsmarkt umfassend selbst versorgen können, weil die können auch keine Miete von 10 oder 11 Euro zahlen. Darauf zielt dieses Programm ab und ich denke, dass der Gemeinderat dieses nächstes Jahr umfassend diskutieren und auch so entscheiden wird.
Mhm. Sehen Sie aus Ihrer Sicht damit eigentlich den sozialen Wohnungsbau auf der richtigen Spur oder sehen Sie jetzt für die nächsten Jahre irgendwo Probleme, wenn man sagt, wir brauchen eine weitere Unterstützung durch Bund oder Land oder sind Sie der Meinung, dass im Prinzip die Situation so, wie es momentan läuft, überschaubar, handhabbar und eigentlich auf einem guten Weg ist oder wie schätzen Sie die Lage so ein? Oder ist es auch für Sie ein Punkt, wo Sie sagen, schwitzt man schon ganz ordentlich?
Es ist eine Herausforderung. Die nächsten Jahre ist völlig klar. Das ist eine Kapazitätsherausforderung. Wir werden Bauland brauchen. Das ist im Augenblick unser größter Engpass. Der Flaschenhals entwickelt das Bauland, baureifes Land. Und ich habe auch schon mal flapsig gesagt, wenn die Bundesregierung, die Landesregierung in diesem Teil mal nichts tun würde, würde uns das nicht schaden, weil dann wären keine neuen Forderungen, die uns wieder Geld kosten würden dann aufkommen. Aber da ist auch, und ich glaube, das hat die Bundesregierung mittlerweile erkannt, dass dort was getan werden muss, um die Anforderungen so im Griff zu behalten, dass einfach das Bauen nicht teurer wird, denn teures Bauen heißt teure Miete.
Mhm. Wir haben noch eine knappe Minute, noch ein Punkt, den wir irgendwie ergänzen müssten, was Ihnen noch wichtig wäre.
Ja, ich denke, dass es durchaus wichtig ist, es auf breiten Schultern zu verteilen, das Thema Wohnungsbau. Und insofern wäre es auch schön, wenn man das öffnen würde für die Privaten. In dem Sinne wäre auch das Thema der Abschreibung nochmal in den Blick zu nehmen. Wir hatten das in den 80er Jahren. Aktuell ist es so, dass kaum ein privater sozial geförderten Wohnungsbau macht. Also in dem Sinne wäre es vorteilhafter, es auf breiteren Schultern zu verteilen.
Mhm. Ja, ich gucke auf die Uhr. Wir haben 11.59 Uhr und 30 Sekunden. Wir sind damit auch schon durch. Die Stunde geht rasend schnell. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Wir heute eine Stunde lang über den Themenbereich sozialen Wohnungsbau reden konnten. Das war dann Lokaltermin für heute. Mein Name ist Michael Trost. Und ja, Sie dürfen mal sagen, Sie waren...
Ja,
meine Studiogäste waren.
Beide Studiogäste waren zufrieden. Eine schöne Stunde, war sehr interessant.
Ja, also, vielen Dank.
Ja, ich wollte nur mal sagen, also Sie waren ebenfalls Dr. Frank Pinsler von der UWS und Andreas Heib von der NUWOG. Ich sage danke und tschüss.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.